Ich weiß nicht, wer von euch mit Ohrwürmern bekannt ist. Ich habe die relativ häufig. Bei uns in der Familie wird, glaube ich, zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit gesungen. Alle Lieder, die einem so einfallen, ob das jetzt Kinderlieder oder sonst was sind. Und ich habe recht häufig Ohrwürmer. Die schönsten davon sind die, die man sich selbst gemacht hat. Das heißt, man hat irgendwas gesungen zum Einschlafen, zum was weiß ich, einfach weil es einem in den Sinn kam. Und sie bleiben hängen und man denkt sich 2 Stunden später, warum habe ich jetzt diesen Ohrwurm? Langsam nervt er. Manchmal geht mir das nicht nur mit Liedern so, dann geht mir es mit Bibeltexten so. Und ich erzeuge sie mir auch manchmal selbst. Das finde ich sehr faszinierend, die nerven mich aber nicht. Das ist mir noch nicht passiert. Vor 2 Wochen habe ich hier im Gottesdienst zur Einleitung einen Text aus Lukas 1 gelesen, wie Zacharias, nachdem Johannes der Täufer geboren ist, gelobt hat und Gott dafür gelobt hat, was kommen wird. Den Text habe ich vorgelesen, vorher mich damit beschäftigt, dachte, gut, jetzt ist der Text erstmal abgeschlossen. Nee, war nicht so, der blieb mir hängen, der blieb mir als Ohrwurm hängen. Und ich habe mich an verschiedenen Stellen gefragt, was soll dieser Text noch mehr als das, was ich bisher so einfach weiß, was die meisten von euch über Zacharias und Johannes wissen. Also Johannes kündigt Jesus an, gut, und irgendwie muss auch Johannes geboren werden, also gibt es eine Geschichte dazu. Das ist ein bisschen sehr, sehr verkürzt. Soweit erstmal so gut, okay, aber das ist nicht alles. Das kann es nicht sein. Also während ich Auto fuhr, während ich joggen war, ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann, mir als Systematiker kommen ein paar Fragen in den Sinn. Die würde ich gerne wissen. Wieso steht diese Geschichte ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums? Die steht da ganz vorne. Wir werden gleich reingucken. Warum ist Johannes der Täufer so wichtig? Wir werden sehen, dass es an der ganz expliziten Stelle steht. Und was genau haben diese beiden Eltern, Zacharias und Elisabeth? Wir werden recht ausführlich beschrieben, was ist mit denen los? Und warum wird der Vater Zacharias mit Stummheit geschlagen? Es ist eine, als ich tiefer reingeguckt habe, eine unglaubliche Geschichte, die ganz viele Facetten hat. Und ich behaupte gar nicht, dass ich alle begriffen habe. Aber ich habe ein paar neu daraus begriffen. Aus dieser Geschichte, die zwischen der Ankündigung und der Geburt Jesu steht, das ist so das Setting drumherum, habe ich ein bisschen was verstanden. Und das möchte ich heute Morgen mit euch teilen, dass wir diese Ankündigung, und das ist Johannes der Täufer, diese Ankündigung Jesu in der Zeit auf Weihnachten hin nochmal verstehen können. Deswegen der eigentliche Text jetzt aus Lukas 1 ab Vers 5 und dann bis Vers 24 und hinten raus noch ab Vers 57 bis 66. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia, mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vielen Israeliten zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft des Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohlbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Nebenbei er auch, aber manche Dinge verschweigt man. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkünden. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Dann weiter ab Vers 57. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias benennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt? Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund und seine Zunge aufgetan, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn, und die ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen: Was wird aus diesem Kindelein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Dass dieser Text, der in Lukas 1 steht, das ist die erste Geschichte des Neuen Testaments. Da hat sich in unserer nicht chronologischen Bibelreihenfolge Matthäus und Markus dazwischen geschlichen. Aber das ist chronologisch das Erste, was im Neuen Testament passiert. Vorher waren 400 Jahre circa vergangen seit dem Alten Testament. Das Alte Testament hört auf mit dem Buch Maleachi und mit 2 Versen aus Maleachi 3, 23, 24. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das ist das Ende des Alten Testamentes. Dann war 400 Jahre Pause. Das ist ein Cliffhanger. Das ist das, wie geht es jetzt weiter? Ich finde es an der Stelle ein bisschen schade, dass wir wissen, wie Weihnachten weitergeht. Aber das ist die Situation, in der erstmal Zacharias und Elisabeth drinstehen. Ankündigung und 400 Jahre, zumindest für die großen Ankündigungen, Pause. Aber die Verkündigung, Elia oder ein geistlicher Mann wie Elia, das ist einer der größten Helden des Alten Testamentes, wird kommen. Und dann fängt chronologisch das Neue Testament an mit dieser Geschichte von 2 älteren Menschen, die zu einer bestimmten Zeit, so wird es beschrieben, in Israel leben, keine Kinder haben, aber fromm und gottesfürchtig waren. Der Mann war Priester. Und wie jeder Priester musste er nach einer bestimmten Sortierung 2-mal im Jahr Dienst am Tempel tun. Dafür ist er nach Jerusalem gereist. Soweit erstmal der normale Alltag, die Beschreibung von der Situation, die einfach passiert. Aber zwei Dinge betont Lukas, und die sind wichtig für den Teil. Die Herkunft der beiden von Zacharias und Elisabeth und ihr Lebensstil. Zacharias war Priester, das hatten wir jetzt schon. Er konnte also seine Abstammungslinie bis Aaron zurückführen, bis zum ersten Priester. Und Elisabeth konnte es genauso. Das war etwas Besonderes. Priester durften prinzipiell jede Frau heiraten aus dem Volk, aber es war besonders gesegnet, auch eine aus der gleichen Abstammungslinie zu heiraten. Also hier zwei besondere Personen von ihrer Abstammung erstmal. Priester oder Nachkommen Aarons hatten, da schlägt sich das nieder, kein eigenes Stammesgebiet. Sie wohnten an ausgewählten Orten in den einzelnen Gebieten Israels. Und die beiden waren fromm oder gottesfürchtig, also bemüht, Gottes Gebote zu halten und richteten ihr Herz danach aus. Dann kommt ein Nachtrag in Vers 7 zu Elisabeth und Zacharias, und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Zu der damaligen Zeit und im Verständnis von den Menschen war das ein Zeichen dafür, dass Gott die beiden nicht gesegnet hat. Das war das, was im Alten Testament als Segen, Nachkommen als Segen. Und im weiteren Verlauf haben wir auch gelesen, es war eine Schmach. Die anderen blickten dafür auf Elisabeth herab und haben gesagt, was ist denn da los? Wurde geächtet und trotzdem waren die beiden darauf bestrebt, Gott zu dienen und treu zu sein. Sie warteten immer noch darauf, dass Gott sie segnet, auch wenn es biologisch unrealistisch war. Trotzdem haben sie darauf vertraut. Das finde ich stark. Trotz einer der größten privaten Katastrophen der damaligen Zeit warten und vertrauen sie auf Gott. Zacharias ging seinem Dienst nach als Priester. Er hat die Dinge getan, die erst einmal in den Geboten standen, die einfach seine Aufgabe waren. Treu hat er die erfüllt. Und eines Tages, als er seinen Dienst erfüllt hat, wurde er per Los ausgewählt, den wichtigsten Teil des morgendlichen Opfers zu erfüllen, nämlich das Räucheropfer. Also er ging in den Tempel, hat dort verschiedene Harze, die wohlduftend sind, auf glühende Kohlen gemacht und dann werden die so ein bisschen angekokelt, in Anführungszeichen. Es riecht halt gut, nicht ganz so kokelig. Und dann steigen die zusammen mit den Gebeten sinnbildlich auf zu Gott. Normalerweise, und Zacharias war jetzt schon älter, das wird er nicht zum ersten Mal gemacht haben, ist er dort alleine drin. Wenn man so alleine vor sich herwerkelt, ich glaube, es ist eben schon mal passiert, und es ist überraschend doch jemand im selben Raum, erschreckt man sich. Das ging ihm hier genauso, nur diesmal war ein Engel dabei. Dieser verkündet ihm dann, dass er einen Sohn bekommen wird. Der wird große Dinge tun und dieser Sohn wird vor dem Messias einhergehen in der Kraft des Elias. Das ist die Anknüpfung ans Alte Testament. Das ist genau das, was wir in Maleachi gelesen haben gerade. Da wird es erfüllt. Das verknüpft hier ganz besonders Lukas, indem wir es aufgreift, hier erklärt das uns, dass das die Erfüllung davon ist. Und er sagt in Vers 17, warum Johannes der Täufer gekommen ist. Ich weiß nicht, was euer Johannesbild ist. Meinst du irgendwie Kinderbibel geprägt seit Neuestem? Für mich vereinfacht dargestellt, ein Mann, der die Hauptzeit seines Lebens in der Wüste gelebt hat, Heuschrecken gegessen hat, Jesus getauft hat. Letztens habe ich noch gelernt, er wurde geköpft am Ende. Nein, sehr vereinfacht, stimmt historisch, formal richtig, aber das sind nur die historischen Rahmenbedingungen. Er ist gekommen, dem Herrn ein Volk zuzurichten, das wohl vorbereitet ist. Johannes hat durch seine Predigten, durch sein Taufen eine Erweckung geschaffen. Er hat das Volk aufgerüttelt. Das ist mir nochmal bewusst geworden. Er hat einen Boden vorbereitet für Jesus. Das war sein vorne dran weggehen. Gott war so gnädig, die Menschen da abzuholen und sie auf Jesus vorzubereiten. Das sind die Grundsteine für den Glauben an Jesus. Gott hat also darauf reagiert, dass die Israeliten gar nicht mehr so richtig wussten, wie Jesus redet. Sie hatten das 400 Jahre lang nicht mehr in großer Art und Weise gehört. Es gab keine Propheten mehr oder wie man darauf reagiert. Deswegen hat er Johannes vorne weggeschickt. Das empfinde ich als sehr ermutigend. Gott überfährt uns nicht. Das übertrage ich auf uns. Er überfährt uns nicht, sondern schickt uns Dinge voraus. Die können wir annehmen oder auch nicht. Es gab genügend, die nicht auf die Predigten Johannes reagiert haben, weil sie hatten die Chance, darauf zu reagieren und damit auf Jesus vorbereitet zu sein. Und unsere Adventszeit jetzt ist das auch. Wir haben die Chance, auf Weihnachten vorbereitet zu sein. Gut, wir haben die meisten von uns am Weihnachten nicht erst einmal, sondern 10-mal, 20-mal, 30-mal gesehen. Wir wissen, was kommt. Und trotzdem ist diese Zeit, um nochmal da anzukommen, wichtig. Sonst geht Weihnachten an uns vorbei, dann ist Silvester nächstes Jahr und ab geht der Stress wieder. Deswegen, das auch hier bereitet uns Gott vor. Gehen wir in der Geschichte weiter. Zacharias zweifelt. Und deswegen als Strafe wird Zacharias stumm bleiben, bis die Zeit gekommen ist. Man muss ein bisschen drüber nachdenken. Der stellt einfach nur eine Rückfrage. Und dafür kriegt er eine Strafe. Das fand ich im ersten Augenblick ziemlich hart. Und es ist ja jetzt nicht nur, das geht so im Text unter, der hat 9 Monate lang geschwiegen. Es gab nicht viel Papier in Israel. Der hatte so ein Täfelchen, da konnte man mal einen Namen einritzen. Aber jetzt, der hatte kein Handy, der hatte kein WhatsApp, der konnte nicht die Weltgeschichte texten. Das war eine wirkliche Strafe. Der hat 9 Monate lang, ein Stück mehr noch, geschwiegen und hat seinen Alltag trotzdem sortiert. Das ist hart, probiert es mal heute Nachmittag aus. Eine Stunde lang in Kommunikation zu treten, mit anderen zusammenzuleben und nicht zu sprechen. Ja, WhatsApp ist auch verboten. Nee, das geht nicht. Sonst wäre es langweilig. Und gleichzeitig hatte Zacharias eine große Botschaft zu verkünden. Ihm ist Wunderbares passiert. Und er musste schweigen. Also was ist die Begründung? Und ich glaube, da steckt das Gegenstück zu dem, was wir eben hatten, Gott bereitet vor, drin. Wenn dir etwas ganz klar ist, dann gibt es keine Ausreden, als Gottes Wort zu glauben. Wenn dir als gottesfürchtigem Priester in Gottes Tempel ein Engel begegnet und dir etwas sagt, dann musst du glauben. Weil mehr Vorbereitung und mehr Klarheit geht nicht. Ich bin sehr vorsichtig und ich übertrage es für niemanden auf die private Situation oder sonst etwas. Das hier ist eine sehr herausgehobene Situation. Trotzdem habe ich für mich selbst geprüft, wo ist das? Wo ist das für mich ganz persönlich? Das darf jeder für sich selbst tun, mache ich nicht von außen, sollte man auch sonst nicht von außen tun. Wo weiß ich Dinge ganz klar und ignoriere sie trotzdem? Und bezahle dafür auch einen gewissen Preis. Denn Gott kommt zum Ziel, aber dann lässt er uns nachsitzen. Weiter im Text. Zacharias ist dann an der Reihe, den Segen auszusprechen. Das ist das Nächste, was der Priester tut, der im Tempel drin war. Er spricht den Segen zum Volk aus. Konnte er nicht sprechen. Also hat er es irgendwie geschafft, mit Handzeichen die Leute rauszubuxieren oder von dem Vorhof hinauszubuxieren ohne Segen. Danach war Zacharias oder nach der Woche war dann Zacharias Dienst in Jerusalem fertig. Er ging zurück in seine Heimat und seine Frau Elisabeth wird schwanger. Damit ist dieser erste Abschnitt vorbei. Und dann fügen sich in den Versen 26 bis 56 die Ankündigung der Geburt Jesu, der Besuch von Maria bei Elisabeth und der Lobgesang Marias ein. Also die ganz großen Ankündigungen. Mehr Ankündigung ging nicht im Neuen Testament. Und dann kommt der Teil, die eigentliche Geburt Johannes. Es zeigt, wie eng Lukas hier diese Dinge verknüpft hat, wie er uns wie mit dem Kopf drauf stoßen wollte, dass diese Dinge zusammengehören. Die Geschichten sind ineinander verschlungen, richtig textlich verschlungen. Und dann ab Vers 57 wird die eigentliche Geburt Johannes des Täufers und seine Namensgebung beschrieben. Hier ist allerdings der entscheidende Tag, sonst man denkt, Kind geboren, Zacharias kann widersprechen. Der eigentlich entscheidende Tag ist die Beschneidung. An diesem Tag wird das Kind in das Volk der Israeliten aufgenommen. An dem Tag wurde der Name benannt. Achter Tag, man ging im Umfeld davon aus, weil so war das halt immer, dass das Kind wie ihr Vater heißt, Zacharias. Jetzt widerspricht Elisabeth, der hat man anscheinend nicht geglaubt, also hat man nochmal den Vater gefragt und der hat seine Tafel genommen und darauf Johannes geschrieben. Das war eine Revolution. Es ging nicht einfach so. Das hat Mut erfordert. Man konnte nicht einfach als konservativer, traditioneller Priester, es waren die Bewahrer, sein Kind mit einem Namen benennen, den es noch nie gab. Das geht nicht. Und die haben es trotzdem gemacht, weil Gott es ihnen so angeordnet hat. Erst als dieser Glaubensschritt getan war und die Aufnahme von Johannes im Volk erfolgt war, dann konnte Zacharias wieder reden. Er konnte jubeln und Gott preisen. Auch weil Zacharias etwas gelernt hat in dieser Nachhilfestunde, die 10 Monate gedauert hat. Warten und Vertrauen auf Gott lohnt sich. Das ist das, was er lernen durfte und musste. Er hat jahrzehntelang auf ein Kind gewartet, hat dafür gebetet. Und als es dann wirklich kam, war sein Vertrauen auf das, was Gott zu ihm sagt, nicht so groß. Das ist zunächst mal menschlich, aber trotzdem durfte er es an der Stelle lernen. Gott war der Meinung, er muss es lernen. Er durfte eine Nachhilfestunde in Warten und Vertrauen nehmen. Beim besten Lehrer, den es gab, bei Gott, den es heute auch noch gibt. Er durfte nochmal 9 Monate warten und vertrauen, bis dann die korrekte Aufnahme des Kindes in das Volk Israel erfolgt ist. Wo führte es ihn hin? Was hat er damit verstanden? Wir sehen in dem Lobgesang des Zacharias, können ihn gerne nochmal nachlesen, welchen tiefen Einblick Zacharias in Gottes Gedanken, in seinen ganzen Heilsplan hatte. Es hat ihn näher an Gott gebracht. Und das ist etwas, was ich in dieser positiven Auswirkung euch heute Morgen mitgeben möchte. 2 Botschaften, die ich euch bildlich jetzt noch mitgeben möchte. Wenn ihr gerade oder ich gerade wartet und es fühlt sich so an, als ob der richtige Zug, ich nehme ein Zugbild, bald kommen müsste, aber noch nicht da ist, dann dürft ihr eins wissen. Das Warten auf Gottes richtigen Zug lohnt sich. Und er ist niemals unpünktlich. Er sagt nur vorher seinen Fahrplan nicht. Wäre eine Möglichkeit für die Bahn, aber das ist noch was. Jetzt Patrick guckt mich schon böse an. Das ist das eine. Das Warten auf den richtigen Zug lohnt sich und er kommt pünktlich. Und wenn dann das Warten ein Ende nimmt, der Zug ist eingefahren, dann lasst uns einsteigen und im Vertrauen losfahren, losgehen. Denn das durfte ich hier dran sehen und lernen. Das Warten und das Losgehen im Vertrauen auf Gott lohnt sich. Das durfte Zacharias lernen und das möchte ich euch in dieser wartenden Zeit des Adventes mitgeben. Amen.